Seelenfutter Folge 163. Von neuen Proportionen und einem atmenden Wort. Gedichte von Franz Werfel und Emily Dickinson.
Ein Wort, die ganze Situation, Gesetz des Wachstums plötzlich aufgehoben. O räumlich Wunder, neue Proportionen.
Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen an euren Endgeräten. Schön, dass ihr wieder zuhört, wenn wir euch Gedichte zeigen und darüber sprechen. Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg. Ich bin Friedemann Magor, Pastor in Husum. Da sitzen wir in unseren Butzen und quatschen miteinander über die schönsten Gedichte der Welt. Und wir haben 162 Folgen lang die 162 tollsten Doppelgedichte gefunden, finde ich. Und heute geht's weiter.
Allerdings.
Franz Werfel, Emily Dickinson, das ist ja mal wieder eine Kombi. Da kannst du dir die Hände dran wärmen, Susanne. Und es geht so richtig ins Innere der Dichtung rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also hier wird jetzt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, hätte ich fast gesagt. Aber das ist ja auch die große Kunst der Dichtung, sich jedes Wort einzeln anzuschauen, zu fallen, zu schärfen und dann daraus eine Komposition zu entwerfen. Ich finde, die beiden Autoren, also die eine Autorin und der Autor und die Gedichte, die wir zusammenlegen, richtig aufregend und freue mich. Freue mich darauf, was wir daraus jetzt machen. Ist ja jedes Mal wieder ein kleines Experiment.
Genau. Leben ist nichts ohne Risiko.
So ist es.
Und deswegen legen wir los mit Franz Werfel. Da hast du ein Gedicht mitgebracht, das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und ehe du uns das vorstellst, erzähl noch ein bisschen was zu Franz Werfel. Den haben wir schon mal gehört.
Schon, ja.
Noch nicht so oft, viel zu wenig. Wieso eigentlich?
Ja, weil es ja, wie du schon sagtest, so viele wunderbare Gedichte gibt.
Und es gibt ja auch noch sonst so viele.
Es ist enorm. Schon, es ist wirklich schon richtig.
Aber wenn man, ich habe ja gedacht, als wir so, Susanne, als wir so nah 30 Folgen hatten, was machen wir eigentlich, wenn die Gedichte mal alle sind?
Das hast du nicht nur gedacht, das hast du sogar mal laut gesagt.
Und habe ich mal laut gesagt. Der hat mich ein bisschen nervös gemacht, die Vorstellung. Aber die Nervosität ist verflogen. Da gibt's echt noch ein bisschen was zu entdecken für die nächsten 4000.
Genau, es ist ein Kosmos, so, in dem man sich begibt, das muss man sagen. Und
yes.
Übrigens auch bei jedem einzelnen Lyriker und jeder einzelnen Lyrikerin, so auch bei Franz Werfel, ein unglaubliches Oeuvre, wie man das ja bezeichnet, das er hinterlassen hat, der doch relativ kurzen, also der, doch, 30 Jahre lang nonstop geschrieben, hat ja früh angefangen, aber ist ja nicht alt geworden, ist mit 54 an einem Herzinfarkt gestorben. Einer der bedeutendsten expressionistischen Lyriker und Dramatiker seiner Zeit, muss man sagen, hochgelobt, hochdekoriert. Viel gelesen auch. Ich war beeindruckt, 20.000 Erstauflage, zum Beispiel einige seiner Werke, ich glaube, seiner Biografie, seines Verdi-Buches, das finde ich schon
sagenhaft.
Sagenhaft, absolut sagenhaft. Er ist in Prag geboren, in eine sehr wohlhabende Familie hinein, Handschuhfabrikanten Werfel und Böhm mit Filialen in London, Paris, Brüssel und Berlin. Das ist auch nicht.
Alle Achtung.
Alle Achtung, oder? Genau. Hat ganz früh angefangen zu schreiben, schon als 14-Jähriger hat er Gedichte verfasst, die auch veröffentlicht worden sind. Und nach dem Abitur hatte sein Vater eigentlich vor, ihn zum Kaufmann ausbilden zu lassen, hat ihn nach Hamburg geschickt, aber denkste, das hat ihn überhaupt nicht interessiert, er hat andere Pläne gehabt und weiter geschrieben und ist dann unter anderem auch in der Fackel von Karl Kraus erschienen und hat dann seinen ersten Gedichtband, das muss man sich bitte mal vorstellen, 1911, wir denken dran, 1890 geboren, aber 21, zwei Jahre nach seinem Abitur hat er seinen ersten Gedichtband Der Weltfreund vorgelegt, den ich mir angeschaut habe, aus dem ich uns auch ein Gedicht mitgebracht habe, und an Reife, es zieht an die Schuhe aus, wirklich, der Gedichtband ist bemerkenswert. Also das, er musste schreiben. Es, also wenn man das liest, dann weiß man, wer nicht er, wer sonst. War auch relativ früh gut vernetzt und verdrahtet. Hat Lesungen gegeben, auch vor dem Ersten Weltkrieg, dann die Zäsur. Der Weltkrieg ist eingezogen worden, wieder befreit worden, ist dann nach Wien gekommen zum Kriegspressquartier 1917 bis zum Kriegsende, hat da unter anderem Egon Erwin Kisch, den großen Journalisten und Kritiker, kennengelernt, den wir alle ja so als Journalisten alle so verehren. Und hat 1917 in Wien die 11 Jahre ältere Alma Mahler Gropius kennengelernt. Seine spätere Frau, seine Muse der verschiedensten Künstler. Eigentlich könnte man eine ganze Sendung nur über die beiden machen. Das ist schon bemerkenswert. Eine Amour-Fou, eine Affäre, die die beiden hatten, während sie noch mit Walter Gropius verheiratet war. Vorher war sie mit Gustav Mahler, dem Komponisten, verheiratet und hat ihn wegen Gropius verlassen. Also die Frau war faszinierend und umtriebig und offenbar sehr, sehr anziehend. Aus der Affäre ging wohl ein Sohn hervor, man weiß es nicht, der früh starb. Beide haben allerdings erst 1929 geheiratet, was ich auch bemerkenswert fand. Sie hat sich von Gropius 20 schon scheiden lassen und 9 Jahre haben beide in mehr oder weniger offener Beziehung oder wilder Beziehung gelebt. Das ist auch nicht unbedingt so gängig gewesen in dieser Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg dann die produktivsten Jahre für Werfel eigentlich, dann der große Verdi-Roman aufgelegt mit, ich sagte das vorhin schon, mit 20.000 Exemplaren in der Erstauflage. Wow! Er wurde gespielt am Deutschen Theater in Berlin, am Theater an der Josefstadt in Wien. Also man kannte Franz Werfel, man kannte ihn, man führte ihn auf, man las ihn. Er wurde Mitglied der Abteilung Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste und einfach gehörte einfach mit in, zählte mit zu den großen Publizisten und Schriftstellern seiner Zeit. Mhm. Er hat dann eine große Reise nach Ägypten und Palästina unternommen und sich inspirieren lassen zu wirklich seinem großen Bestseller, die 40 Tage des Mujahedin, die auch im Bücherschrank meines Großvaters standen und die ich, das waren die ersten. Ist ein
großartiges Ding.
Großartiges Ding.
Also auch sehr, sehr weitsichtig, sehr stark in Blick genommen, diese Armenien-Geschichte.
Genau, und es ging eben um den Völkermord an den Armeniern und der Roman erschien im November 1933 und wir können uns vorstellen, wie das aufgenommen worden ist. In Deutschland ist 2 Monate nach Erscheinen beschlagnahmt worden. Werfel wurde aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen und hatte von da ab wirklich Schwierigkeiten, in Deutschland zu publizieren. Als Hitler dann 1938 nach Österreich einmarschierte, war er gerade auf einer Capri-Reise mit seiner Frau Alma und ihrer Tochter Anna Mahler aus der Verbindung mit Gustav Mahler. Von da ab ging eigentlich nichts mehr wirklich zurück. Sie gingen nach Zürich, sie gingen weiter nach Frankreich, zogen sich zurück nach Sanary-sur-Mer, in das ja viele Künstler und Intellektuelle geflohen waren. Er hat weiter geschrieben, publiziert, immer mehr in Bedrängnis, Reden, Gedichte, Artikel hat sich eingemischt, ist abgedruckt worden in London und Paris und dann, das wissen wahrscheinlich viele, die große Flucht 1940 vor den vorrückenden deutschen Truppen in die USA, zusammen mit Heinrich Mann und seiner Frau Nelly und Golo Mann mit Fluchthelfern zum Teil zu Fuß über die Pyrenäen. Franz Werfel war herzkrank, hatte wohl vorher schon Herzinfarkt und das hat ihn wirklich erschöpft. In den USA hat er dann doch mal, wie viele andere auch, Fuß gefasst in Beverly Hills. Hat er gelebt mit Alma. Beide hatten auch einen Salon dort, in dem die ganzen Exil-Schriftsteller, auch Heinrich und Thomas Mann unter anderem, Gast waren. Er starb dann am 26. August 1945 über den Korrekturen für ein Band mit seinen liebsten Gedichten, wie ich gelesen habe, an einem Herzinfarkt. Und von diesem, ja, wie soll ich das sagen, hochbegabten und hochdekorierten Schriftsteller habe ich uns mitgebracht, das Gedicht Das Gespräch aus seinem ersten Gedichtband Der Weltfreund von 1911. Und das Gedicht geht so. Emporgestreckt ins gotisch-grandiose, Gesicht und Körper höhnisch zugespitzt. Von überlegnem Perisprit umblitzt, wächst fuchtelnd er beinahe ins Grenzenlose. Der andere, eingequetscht mit Dulderpose, in seiner eigene Feigheit ganz verfilzt, die bleich im Aug und im Aug sitzt, besonders in der Demut seiner Hose. Ein Wort, die ganze Situation, Gesetz des Wachstums plötzlich aufgehoben. O räumlich Wunder, neue Proportionen. Der Lange wie ins Fernrohr eingeschoben, allein der Kleine in Triumph und Hohn blüht fett und breit und selbstbewusst nach oben. Franz Werfel.
Wahnsinn, ja. Das Gespräch, ein ganz, ganz dichter Text. Auch wenn die Form so streng ist, die Sonettform, finde ich ein sehr, sehr freier, auch sprachlich. 10.000 Bilder, gar nicht leicht zu fassen, so im ersten Hören.
Finde ich auch. Ich ja sogar noch einen kleinen Verleser hatte. Nicht im Aug und Auge, sondern im Aug und Anzug sitzt die Dulderpose. Ich finde das auch, das ist ein herausfordernder Text. Auch wenn man ihn.
Aber lass uns mal rangehen. Das ist, weil es sich einfach wahnsinnig lohnt. Ihr werdet euch freuen, wenn sich das so ein bisschen ausschließt.
Sehr, sehr gerne. Also ich finde das, also für mich, die erste Zeile ist ja ein absoluter Catcher. Emporgestreckt ins gotisch-grandiose. Das, ja, wow, da steht etwas vor einem, oder? Das ist eine Kathedrale. Das ist riesig, Gesicht und Körper höhnisch zugespitzt. Ganz groß, ganz lang, ganz, ja, wie soll ich das sagen? Also ich finde nicht bedrohlich, aber, ja, überlegen, oder? Also das finde ich
überragend.
Überragend, genau.
So ist es. Also das ist ja das Faszinierende, wenn das Gedicht losgeht, weißt du ja noch gar nicht, wo das hin will, aber die ersten vier Zeilen skizzieren einen Menschen und die zweiten vier Zeilen skizzieren den anderen und sie unterscheiden sich einfach in der, ja, in der Optik wahnsinnig, ne? In der Körperlichkeit. Genau. Und also der erste ist eben nicht nur langer Lulatsch, sondern ist überragend, ist ein sehr imposante Gestalt. Und dann kommt der zweite ins Bild und der ist so ganz anders. Daraus entsteht eine tolle Spannung.
Ja, ja.
Das ist schon, also du siehst eigentlich einem Zeichner zu, der so eine Skizze macht. Und erst ist das Blatt weiß und dann entsteht die eine Figur und dann steht eine andere. Und das ist aber sehr, 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 sehr kunstvoll gezeichnet, sprachlich.
Ja,
gezeichnet.
Genau. Und dann von überlegenem Perisprit umblitzt. Also dieser Ausdruck, den musste ich auch selber nachschlagen. Das ist ja
Hilf mal.
Das ist ja dieser körpergewordene Geist, diese körperumwogene, körpergewordene Wahrnehmung, sozusagen, ich habe ich weiß etwas und verkörpere das gleichzeitig. Ja, es ist diese körpergewordene Idee oder geistige, wie sagen wir das, Spiritismus, ja. Also das, was ich wahrnehme und was ich, von dem ich überzeugt bin, das verkörpere ich auch. Das heißt, es von überlegener Körperlichkeit umblitzt, von überlegener, also ich habe eine Eingebung, eine Wahrnehmung und verkörper sie mit jeder Phase.
Ist so ein bisschen wie eine Aura.
Ja, genau.
Also etwas,
ja,
Genau. Genau, also was über das rein Körperliche hinausgeht, genau, aber aus dem Körper spricht.
Genau.
Und es ist sehr beeindruckend. Also
ja, wächst fuchtelnd er beinahe ins Grenzenlose. Also man kann sich wirklich vorstellen, der baut sich was auf. Ja, der ist etwas ganz Großes vor mir, dass ich, ich mag in dem Zusammenhang auch das Wort höhnisch sehr gerne, ja, dass ich sozusagen überlegen meint. Und finde den Vergleich ganz, ganz schön, diese Idee der Karikatur oder des Bildes, das sich da sofort vor den Augen zeichnet, das sich da vor mir aufbaut und durch dieses gotisch Grandiose auf mich herunterschaut und fuchtelnd ins Grenzen Dose wächst, also gar nicht, hineinschafft in seine Überlegenheit, ja.
Kann sich auch gut leiden.
Kann sich sehr gut leiden.
Und dann der andere eingequetscht mit Dulderpose.
In seiner eigene Feigheit ganz verfilzt. Oder verfitzt, also das, ich weiß genau, was er meint, also so, wow, also, man ist dann schon beeindruckt von diesem überlegenen Perisprit, also diesem Blitzen, diesem Fuchteln dieser großen körpergewordenen Überlegenheitsgefühl, sich sozusagen ausgeliefert fühlen.
Ja. Genau, da schrumpft der andere nochmal zusammen,
genau,
oder?
Ja, genau. Ja. Genau, also das, wenn wir bei dieser Karikatur bleiben, also das ist dieser lange, langgezogene Mensch mit höhnisch zugespitztem Gesicht und davor sitzt dann immer kleiner werdend in Dulderpose der andere, die Feigheit bleich im Auge und im Anzug sitzt, besonders in der Demut seiner Hose. Also dem ist alles in die Hose gerutscht dem Moment. Ja. Und dann kommt der Bruch und das ist so wunderbar, oder? Oder dann kommt dann zwitscht die ganze Situation.
Ein Wort.
Herrlich. Ein Wort. Rums. Das sitzt und dann ändert sich die ganze Situation. Oh, räumlich Wunder, neue Proportionen. Als Zitat nochmal, Gesetz des Wachstums plötzlich aufgehoben. Ein Wort reicht, um dieser gotisch grandiosen Figur zu sagen, Moment, jetzt komme ich.
Ja, genau. Also das ist der Kipppunkt und da baut sich nicht eine neue Stimmung auf, sondern es ist wie ein Donnerschlag. Er fährt dieses eine Wort in die Situation und verändert alles. Also ich als Lutheraner und als Theologe muss natürlich denken an Martin Luther, ein Wörtlein kann ihn fällen. Also der Teufel bei dem berühmten Lied, bei dem großen Reformationslied, ein Festeburg ist unser Gott, ein Wörtlein kann den Teufel fällen. Und hier ist es ein Wort, das die ganze Situation verändert. Der Lange wird klein und der Kleine wird groß.
Und was ich so schön finde daran ist, dass das nicht bedeutet, also er sozusagen, er wechselt jetzt nicht. Man könnte ja meinen, finde ich, dass am Anfang, dass er auf der Seite des anderen in der Dulderpose steht. Also dass er sozusagen sich auf eine Seite schlägt. Das tut er aber nicht. Und das finde ich so schön am Ende. Allein der Kleine in Triumph und Hohn blüht fett und breit und selbstbewusst nach oben. Auch das ist kein schönes Bild. Ja, auch das macht ihn nicht unbedingt sympathisch.
Nee.
Und was ich daran so schön finde, ist, dass einem da klar wird, im Gespräch kann es eigentlich nicht darum gehen, die Oberhand zu gewinnen, sondern es wird dann wahrscheinlich wirklich für beide gut, wenn man es auf Augenhöhe führt. Und wenn der eine versucht, den anderen, womit auch immer, ins Hintertreffen zu bringen, wird es ungemütlich. Wird's unschön.
Schön, ja. Ja, das stimmt.
Mhm. Ja. Entweder gut zugespitzt und höhnisch nach oben oder fett und breit. Und
auch selbst höhnisch, also auch der genau. Kleine in seiner neuen Rolle, also da gibt's ja diese Entsprechung, dass das Wort Hohn wieder auftaucht, also er spiegelt auch dieses Unangenehme der ersten Situation.
Genau.
Und der lange wie ins Fernrohr eingeschoben. Ist ja auch eine fantastische, also auch sehr witzig.
Ja.
Er passt auch in die Karikatur. Also er bleibt ja lang, aber nicht gotisch grandios, sondern er passt jetzt halt in so ein Okular rein. Ne? Das ist ja furchtbar.
Genau. Also beide versuchen sich einfach das Wasser abzugraben und daraus kann nichts Gutes erwachsen. Und das finde ich schon sehr schön auf den Punkt gebracht in dieser Fingerübung von Werfel in das Gespräch mit 1911 mit 21.
Ja.
Wow, wow, wow.
Genau. Also da fällt mir übrigens die ein oder andere Polit-Talkshow-Situation ein, wo es eben nicht gelingt, dass sich Leute angucken und was miteinander entwickeln wollen oder was lernen wollen, sondern wo es darum geht, dem anderen ins Wort zu grätschen und irgendwie die Punkte zu machen. Ne?
Das
ist eigentlich die Figur des öffentlichen politischen Gesprächs bei uns. Und das ist schon super, super karikiert hier. So wird's irgendwie nix.
So kann's nix werden, genau. Du hast ein sehr schönes Bibelwort dazu gestellt.
Ja, ich habe da mal sozusagen in die Vollen gegriffen, ein Jesuswort aus dem Matthäus-Evangelium. Das kennt ihr alle, aber es hat diese Umkehrung drin. Viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Also diese Startaufstellung muss Leute nicht nervös machen, sondern im Gegenteil in dem Blick der letzten Wahrheit und der letzten Gültigkeit kehrt sich dann manches um. Wobei anders als bei Franz Werfel, also es ist wirklich nur ein Assoziationsvers dazu und kein Interpretationsvers, denn bei Franz Werfel ist ja diese Umkehrung kein Wunschbild einer neuen Gerechtigkeit, sondern irgendwie die Spiegelung der Absurdität.
Genau. Ja, wunderbar.
Liest uns das
sehr gerne.
Vor,
und diesmal ohne Verleser, nehme ich mal, hoffe ich.
Das klappt.
Das klappt schon. Das Gespräch. Emporgestreckt ins gotisch grandiose, Gesicht und Körper höhnisch zugespitzt. Von überlegnem Peresprit umblitzt, wächst fuchtelnd er beinahe ins Grenzenlose. Der andere, eingequetscht mit Dulderpose, in seiner eigenen Feigheit ganz verfilzt, die bleich im Auge und im Anzug sitzt, besonders in der Demut seiner Hose. Ein Wort. Die ganze Situation, Gesetz des Wachstums plötzlich aufgehoben. O räumlich wundern, neue Proportionen. Der lange wie ins Fernrohr eingeschoben, allein der Kleine in Triumph und Hohn blüht fett und breit und selbstbewusst nach oben. Franz Werfel.
Ui. Toll. Schöne, sehr, sehr schöne sehr ironische,
Karikatur eines Gesprächs.
Toll, ja, vielen Dank.
Ja, gerne.
Susanne, ich stelle dazu ein Gedicht von Emily Dickinson. Das ist anders.
Ja,
aber es hat natürlich irgendwie auch eine Brücke dazu, sonst hätte ich es, also ich sehe sie mindestens. Ich hoffe, du siehst sie auch.
Ich habe sie sofort
also,
gesehen, ja.
Aber es ist ganz anders in der Tonart, in der Intention, was zu beschreiben. Aber es ist eben auch großartig. Emily Dickinson haben wir jetzt schon häufiger im Seelenfutter gehabt und deswegen kann ich mich bei ihr ein bisschen kürzer fassen. 1830 geboren, 1886 gestorben, 55 Jahre alt ist sie geworden, Werfel 54 Jahre. Also sie ist zwei Generationen früher auf die Welt gekommen, aber sie haben beide ungefähr gleich kurz gelebt. In Amherst, Massachusetts, ist sie geboren und dort ist sie auch ihr ganzes Leben lang gewesen, dort gestorben. Und ich habe den Bundesstaat einigermaßen unverfeiert.
Ich war begeistert. Ich wollte nichts sagen. Ich habe gedacht, sonst hätte ich einen anerkennenden Pfiff losgelassen. Ja, Massachusetts.
Ja,
immer wieder eine Herausforderung.
Alles nicht so ganz einfach. Ja, und sie ist, also das ist auch ähnlich zur Biografie von Franz Werfel, auch wirklich auf Rosen gebettet, groß geworden, in einem vermögenden Haus. Sie waren drei Geschwister, ein streng calvinistisches Elternhaus. Der Vater war Rechtsanwalt und Politiker. Sie war hochbegabt, so wie Franz. Hm. Extrem wissenshungrig, aber hat einen so anderen Lebensweg genommen, nehmen müssen, das ist schon, jetzt geht's ganz auseinander.
Ja.
Denn so viel sie aufgesogen hat an geistigen Schätzen, so fragil war auch ihre Gesundheit, seelisch und körperlich. Und sie hat sich als in ihrem Umfeld ist ans Heiraten und Familiengründen ging, immer mehr zurückgezogen, ungefähr mit 20, ist ein menschenscheues Wesen geworden, fast eine geistartige Erscheinung, hat ein Faible für weiße Kleidung, ist damit auch im Mondschein durch den Garten, durch den Park gezogen und war wirklich nicht unbedingt ganz von dieser Welt, ist ja auch nicht weit rumgekommen und gleichzeitig hat sie innerlich so große Reisen vollzogen und sich so weit bewegt in ihrem Geist, dass es eine wahre Freude ist. Auch mit ungefähr 20 hat sie angefangen zu dichten. Entschuldigung, ich röchel hier noch so ein bisschen.
Ja.
Meine offene TB aus, aber wir sind ja an verschiedenen Orten.
So ist das, Gott sei Dank.
Nein, es war ein Spaß. Ist schlechter Spaß. 1775 Gedichte sind erhalten von ihr. 1775. Ja. Und zu Lebzeiten sind mal gerade 7 veröffentlicht gewesen. Man sagt, dass ungefähr 600 Gedichte per Post unterwegs waren, Briefen beigelegt waren. Und als sie dann verstorben war, mit 55 in den Unterlagen steht, an einem Nierenversagen. 4 Jahre nach ihrem Tod ist die erste Auswahl von Gedichten veröffentlicht worden. Und da hat aber noch niemand gedacht, dass sie einige Zeit später als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der USA überhaupt gelten würde. Wirklich eine beeindruckende, spannende und geheimnisvolle Frau, Emily Dickinson. Und ich habe ein Gedicht ausgewählt, das keinen Titel trägt, aber anhebt mit der Zeile ein Wort, das Fleisch geworden. Ja, und das geht so. Ein Wort, das Fleisch geworden und zitternd Anteil nahm, ist selten, kaum berichtet, doch ich es wohl vernahm. Mit heimlicher Erregung hat jeder von uns geschmeckt, jene strittige Ernährung, die eigene Kräfte weckt. Ein Wort, das sichtlich atmet, hat nicht die Macht zu enden. In sich verhaftet wie der Geist, wird es wie er sich wenden, ward Fleisch und wohnte unter uns. Mochte Bereitschaft sein wie diese Zustimmung der Sprache, diese geliebte Philologie. Emily Dickinson.
Tja, wunderbar. Wunderbar. Also die Brücke ist natürlich offenkundig, keine Frage. Aber das zum Gespräch zu stellen, herrlich.
Ja, also was wir ja bei Franz Werfel, also nachdem wir diesen Comic, ich würde mal eher sagen, das ist so eine Comic aus Karikaturreihe, so gesehen haben und uns da in die Details der Hosen und der Gesichtsphysiognomie und so weiter so rein vertieft haben. Wir wissen, ein Wort hat alles verändert und welches und was und wie das war und so, das wissen wir alles nicht. Wir sehen nur, wie dieses eine Wort wirkt. Der eine wird depotenziert und der andere wird irgendwie mächtig. So, und hier geht's um das Wort.
Ja.
Insofern ist das auch so ein bisschen ein Inverstext vielleicht eher zu dem. Und das Wort, das hier natürlich einen Doppelklang hat. In dem zweiten Teil des Gedichts gibt es, das könnt ihr nicht wissen, weil ihr den Text nicht vor euch seht, gibt es eine Zeile, die in Anführungsstrichen als Zitat ausgewiesen ist, ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist ein biblisches Zitat aus dem Johannesprolog. Am Anfang war das Wort war bei Gott, so geht es los. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also das ist der Logos, das ist der Christus, der in die Welt kommt. Also ein religiös sehr aufgeladener Text hier, wobei Emily Dickinson bei ihrer christlichen Prägung auch immer eine unglaublich große innere Freiheit hatte, dem Glauben gegenüber, der Bibel gegenüber, die sie nie weggestoßen hat, aber die Interpretation oder die Bemächtigung von Leuten der Bibel, die damit ihre Interessen verfolgten, auch ganz schön scharf in die Ecke stellen konnte. Und insofern ist hier das Wort, also schwebt ein bisschen zwischen dem philologischen Wort und dem spirituellen Wort. Und das ist, glaube ich, total angemessen. Also weil es die Tiefe des Wortes und die Kraft und die Wirksamkeit total gut beschreibt.
Wunderbar, wunderbar. Und was das bedeutet, hat sie gleich, also es sind ja zwei Strophen, wie du schon angedeutet hast, die wir hier ja vor uns sehen. Und was ich so wunderbar finde daran, ist ja, also das teilt den Text ja durchaus auch, in einen persönlichen Teil, nämlich den ersten, und dann den Teil, wo es nach außen geht, und in diesem persönlichen Teil finde ich es so schön, welche Bedeutung, also ein Wort, das Fleisch geworden, kommt ja einmal direkt in den Einstieg und dann nochmal im zweiten Teil, das ist die Verbindung. Und hier sagt sie, mit heimlicher Erregung hat jeder von uns geschmeckt, jene strittige Ernährung, die eigene Kräfte weckt. Also wie wichtig Worte sind, wie viel sie geben können, was ein Wort ausmachen kann, kommt, finde ich, wird in dieser Strophe, macht sie da sehr, sehr klar. Und jeder von uns kennt das, dass es ein Wort geben kann, das Kräfte weckt, in die eine wie die andere Richtung. Ja, das ist ja das, was Werfel sagt. Man nennt das ja, glaube ich, heutzutage Neudeutsch oder Denglisch Game Changer. Ja, das kann sozusagen ein ganzes Spiel drehen. Muss es nicht unbedingt zum Guten wenden, aber da passiert was in einem Wort.
Ja. Und es ist, was hier so wunderschön ihr gelungen ist, aus dem biblischen Motiv das Wort ward Fleisch etwas so Sinnliches zu machen. Also wir haben das doch alle schon mal geschmeckt. Mhm. Diese strittige Ernährung, also dieses Food debated, heißt es in der im Englischen. Also umstritten vielleicht auch, oder dieses reizvolle Food, dieses Essen, das eigene Kräfte weckt. Und das kriegt so eine Sinnlichkeit und so eine so was Lebensvolles.
Ja,
und
so essentiell, ne? Es wird so wichtig dadurch.
Und
ja.
Genau. Jenseits dieser ja sehr vergeistigten Vorstellung des Wortes kommen wir ja auch gleich nochmal kurz drauf, aber gleichzeitig ist es eben elementar und Lebensmittel.
Genau, das Lebensmittel. So. Ja, wie unser Seelenfutter. Ja, es wird zum Lebensmittel, es wird essentiell.
Korrekt.
Und
ist selten, aber ich habe es vernommen, so sagt sie in der ersten Strophe.
Ja.
Und dann in der zweiten Strophe ein Wort, das sichtlich atmet, hat nicht die Macht zu enden.
Wunderbar, oder?
Has not the power to die. Das finde ich im Englischen noch ein bisschen kraftvoll. Das ist eine tolle Übersetzung, finde ich, aber an der Stelle, das ist unsterblich. Mhm. Und hat etwas Geistvolles, also er hat eine Entsprechung zum Geist, also zum Heiligen Geist, zur Geistkraft. Und der Schluss, ich muss gestehen, Susanne, er bleibt mir ein bisschen schwebend, offen. Ich kriege ihn nicht richtig zu fassen. Und ich glaube, das ist, also Emily Dickinson lacht sich jetzt ein, weil sie manches Gedicht so hinterlässt, dass es sich eben nicht wirklich auflöst, sondern auch so eine assoziative Offenheit hat. Oder bei mir fehlt der Groschen zum Markt, das kann auch sein. Aber ich glaube, es ist ihr nicht unlieb, dass sich nicht jeder Text so aufblättert wie so ein Kran mit vier.
Das glaube ich auch. Ja.
Also wart diese Entsprechung zum Geist mochte Bereitschaft sein, wie diese Zustimmung der Sprache, diese geliebte Philologie. Sie ist eine, die mit Sprache unglaublich gearbeitet hat, auch Fremdsprachen gelernt hat. So, obwohl sie nie Amherst verlassen hat und das nicht braucht, aber sie ist in dieser Sprachwelt so zu Hause und das ist in dieser geliebten Philologie, dieser Kunst, die Worte zu sehen, ereignet sich ein ganz anderer Kosmos.
Ja, man muss auch, wenn man bedenkt, dass sie keinerlei persönliche Kontakte pflegte, sondern alles über die Sprache, alles über das Wort gemacht hat, ihre ganzen
auch und über Briefe und so weiter.
Also, Sprache, Wörter waren für sie Nahrung, essentiell. Es gab keine Berührung, es gab keine Blicke. Und das sich so hineinzuschaffen in Sprache, das war ihre, sie hat existiert durch diese Briefe, durch diese Sprache. Und das sagt sich, ich finde, das drückt sich hier sehr, sehr wunderbar aus. Also es ist zum einen ihre eigene Nahrung, es ist das, wo sie genau hinhört, wo sie zitternd wo sie die Anteilnahme der Worte spürt, jede Bedeutung auslotet. Sie hat ja, wenn man Briefe bekommt, hat man sehr viel Zeit, sich sozusagen auch mit dem, anders als mit dem gesprochenen Wort, kann man sich noch mehr damit beschäftigen. Und weiß auch um die Kraft, dass Worte nicht enden, dass sie dauerhaft bleiben, dass ich sie mir immer wieder anschauen kann. Oder auch nachhorchen in meinem Kopf, wenn ich sie gehört habe. Und ich finde auch, dass diese letzten drei Zeilen etwas, habe da auch noch nicht den Schlüssel, aber es ist, es zeigt so ein bisschen, wie das alles Sprache war und ist. Ja.
Und also ich lege nochmal meinen Versuch dazu, dass das Wort wird Fleisch, also wird konkret, reell, Existenz leben und wohnte unter uns. Es ist also diese Zuwendung in mein Leben hinein, wendet sich in meine Existenz, diese göttliche Existenz. Und das ist eine ein Zuspruch, eine Zustimmung. Es verändert die Philologie. Wenn es das nicht gäbe, wäre Sprache eine andere. Also wenn nicht der göttliche Geist sich da so reinlegen würde und sich dadurch die Worte nicht zum Lebensmittel machen würden.
So möglich.
Versuche ich das mal. Aber wenn ihr eine andere, vor allen Dingen, wenn ihr eine bessere Idee habt, die möchte ich gerne wissen, schreibt sie mir. Du hast ein Psalmwort dazu.
Genau, Psalm 119, Vers 130. Wenn dein Wort offenbar wird, so erleuchtet es und macht klug die Unverständigen. Wenn dein Wort Fleisch wird und unter uns wohnt, erleuchtet es und macht klug die Unverständigen.
Wunderbar. Das leuchtet, ne?
Ja, es leuchtet.
Ah, es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So ist es mit dem Wort. Und der Psalm 119 lebt davon. Der heißt auch das güldene ABC. Da wird das Wort Gottes in allen Variationen durchgeklingelt.
Und Ihr Gedicht, wenn ich richtig...
Vers 130 haben wir ja nicht so häufig in der Bibel. Sehr toll.
Und wenn ich richtig sehe, war das Gedicht, das du uns mitgebracht hast, auch die 119 bei Emily Dickens.
Richtig.
Ihre Gedichte sind ja, also nicht deswegen habe ich da geschaut, aber ihre Gedichte sind ja durchnummeriert.
Eine schöne Kombination.
Gut, wunderbar. Dann lies es uns noch einmal.
Ja. Und ich lese es uns nochmal vor. Ein Wort des Fleisch geworden und zitternd Anteil nahm, ist selten, kaum berichtet, doch ich es wohl vernahm. Mit heimlicher Erregung hat jeder von uns geschmeckt, jene strittige Ernährung, die eigene Kräfte weckt. Ein Wort, das sichtlich atmet, hat nicht die Macht zu enden. In sich verhaftet wie der Geist, wird es, wie er, sich wenden. Ward Fleisch und wohnte unter uns. Mochte Bereitschaft sein, wie diese Zustimmung der Sprache, diese geliebte Philologie.
Emily Dickinson. Vielen Dank. Das war Seelenfutter. Folge 163 von Neuen Proportionen und einem atmenden Wort. Wir haben Gedichte von Franz Werfel und Emily Dickinson zusammengestellt, Bibelworte dazugesetzt und das war jetzt eine runde Sache geworden, würde ich sagen.
Ja, ein bisschen Schwarzbrot, also da habt ihr ein bisschen was zu kauen, aber ich hoffe, es ist nahrhaft und tut
genau, gut. Schreibt uns, was ihr empfunden habt, wenn ihr mögt, unter seelenfutter@kirche-husum.de. Wir lesen alles, beantworten alles, freuen uns über eure Nachrichten und bis zur nächsten Woche.
Dann die 164.
So ist es. Bis bald.
Ich freue mich drauf. Tschüss.